Ich glaube, einen 93-jährigen Hoffnungsträger, das werden uns die Ratingagenturen nicht durchgehen lassen, Priol. Da werden die uns dann wieder drohen, dass sie uns abwerten.
Das haben sie doch schon längst. Von AAA auf AA.
Ach, das ist doch wurscht. Diese Abwerterei, die ist doch total wurscht. Weil, verstehen Sie, irgendwann sind alle abgewertet. Alle. Und dann ist es wieder wie vorher. Nur eine Stufe weiter unten. Verstehen Sie? AAA. Alles auf Anfang.
Nein. Es bleibt beim AA.
Was?
Am Arsch.
Ja. Schönes Stichwort für mich. Ich gehe mich mal ein wenig erholen.
Ja, ja, gute Nacht.
Komport Nummer 300, VD Streit. Hallo und herzlich willkommen zum 300. Komport, den ich noch gar nicht im Jahr 2012, sondern am 30.12.2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir 10.44 Uhr, irgendwie wird gleich die sprechende Uhr was von 10.45 Uhr sagen. Das Intro kommt nebenbei aus der 47. Anstaltssendung, das müsste die von Dezember gewesen sein. Rating bringt nämlich nichts. Haben sie ja recht. So, und ansonsten gibt's hier dann mal den ersten Podcast nach dem Jahresrückblick, der gar nicht so wirklich der erste Podcast von 2012 ist, weil, wie gesagt, ich habe den am 30.12. aufgenommen mit Informationsstand 30.12. 0 Uhr. Also für den Fall, dass danach noch irgendwas passiert in 2011, habe ich den hier jetzt nicht drin, logischerweise. Dafür gibt's aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich, sag ich ja, zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space, inklusive den nach einem Jahresrückblick fast schon üblichen Nach- und Vorhersagen, indem ich nämlich meine Vorhersagen vom letzten Jahr betrachte und selber neue Vorhersagen treffe. Und was ihr euch jetzt auf die Ohren packen könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Terrormeldungen versteckt habe, VDS-Meldungen in rauen Mengen, ein paar Atommeldungen, dann gab es Neues von der Zensur. Und zum Schluss noch eine Meldung aus Russland. 3 Grad, passing cloudsige und chillige Greetings. Die 3 Grad Windchillen wie 2, Comfort Level wie 0. Boah, geht so. Und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und, was waren es, 19 km/h aus dem Westen. Kann ich auch die sprechende Uhr mal anmachen. Die sprechende Uhr, die sich da versteckt. Was mich daran erinnert, dass ich gleich noch einen Augentropfen nehmen wollte. So, genau. Wir haben jetzt übrigens den 30. Dezember, was auch nur daran liegt, dass ich eben beim Kaffee holen festgestellt habe, Mensch, hier sieht das ja so ruhig aus. Wenn das jetzt noch so ruhig ist, wäre das doch eine gute Gelegenheit, einfach mal was aufzunehmen. Weil, wenn ich kann, denke ich mal erstmal an die Augentropfen. So, dann wollen wir mal. Als erstes gibt es mal aus den Terrormeldungen. Oh, mir fällt hier gerade was auf. Ich habe hier das Outline noch gar nicht ganz fertig. Skandal. So, aus den Terrormeldungen gab es. So, als erstes die Altlöschung. Vom 23.12. Das Thüringer Landeskriminelle Amt hat nämlich bestätigt, dass Telefonmitschnitte von mutmaßlichen Helfern der Zwickauer Neonazi-Terrorzelle vernichtet wurden. Hintergrund sei das zwischenzeitlich eingestellte Ermittlungsverfahren und Vorschriften, die bestimmen, wann Daten denn gelöscht werden müssen. Die Berliner Zeitung hatte vorher von den gelöschten Telefonmitschnitten berichtet. Demnach sind aber noch schriftliche Zusammenfassungen der Gespräche erhalten. Was dann die Frage aufwirft, was dann die Löschung bringt, wenn sowieso alles noch vorhanden ist. Jetzt haben wir übrigens um 9 und theoretisch wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich die Augentropfen hätte nehmen wollen. Aber nachdem ich das eben erst schon gemacht habe, muss ich gar nicht. Irgendwo da hinten gongt eine Kirche. Wo auch immer das ist. Ja, es gibt da Telefonmitschnitte, die mussten gelöscht werden, weil wenn ein Verfahren eingestellt wird, dann hat die Polizei gefälligst auch nicht irgendwelche Mitschnitte noch rumliegen zu haben. Was ja an sich logisch ist, putzigerweise gibt es dann aber doch noch irgendwie Texte. Zusammenfassungen, wo dann die spannende Frage ist, wie detailliert sind denn die Zusammenfassungen? Aber hey, Datenschutz, das nehmen die total ernst. Die schützen die Daten von Nazis, indem sie sie löschen. So, dann gibt's den Waffenmord, weil das Bundeskriminelle Amt laut einem Zeitungsbericht entgegen früheren Angaben beim Heilbronner Polizistinnenmord Döner, das war doch alles Döner, 2007 eine Beziehungstat ausschließt. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Zwickauer Neonazis eine Polizistin erschossen, um an deren Dienstwaffe zu gelangen, berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Die Pistole der Polizistin und ihres schwerverletzten Kollegen war im November in dem ausgebrannten Wohnwagen in Eisenach gefunden worden, in dem die mutmaßlichen Täter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt starben. Was dann die Frage aufwarf, wenn die doch sowieso schon Waffen haben, mit denen sie Leute erschießen können, was wollen sie mit einer Polizistenwaffe? Ja, also mal ganz davon abgesehen, Polizisten umbringen sorgt dafür, dass man noch ganz viele Polizisten hat, die dann plötzlich das dringende Bedürfnis haben, einen mehr oder weniger gewaltsam aus dem Leben zu entfernen. Meistens mehr. Das sehen Polizisten nicht so gerne, wenn ihre Kollegen umgebracht werden. Also von daher, ich finde die Begründung ein bisschen dünn. Aber hey, dann gab es in Nigeria. Bei mehreren Bombenanschlägen auf Kirchen in Nigeria sind am ersten Weihnachtstag mindestens 32 Menschen getötet worden. Einsatzkräfte bargen allein aus einer schwer beschädigten katholischen Kirche in der Nähe der nigerianischen Hauptstadt Abuja 25 Tote. Zu den Anschlägen bekannte sich die radikal-islamistische Sekte Boko Haram. Diese bezeichnete sich als nigerianische Taliban und lehnt westliche Lebensformen ab. Bereits im vergangenen Jahr gab es mehr als 80 Tote bei Angriffen auf christliche Weihnachtsfeiern in dem westafrikanischen Land. Was dann zu der spannenden Reaktion führte, dass irgendwelche Katholen laut rumgenölt haben, dass man doch Christen schützen müsse. Dass dann irgendwelche CDU-CSU-Vollidioten auch rumtönten, ja, man müsse doch jetzt Christen schützen vor der bösen Verfolgung. Wo sich mir wieder mal die Frage aufdrängt, warum muss man jetzt eigentlich explizit Christen schützen? Kann man nicht einfach alle religiösen Menschen schützen? So ganz global galaktisch? Oder ist an Christen irgendwas besonders Gefährdetes dran, was mir nicht auffällt? Na, also weil mir fällt da nichts auf, dass Christen irgendwie besonders gefährdet wären. Naja, ist von Montag. Dann gab es am Montag auch noch die Türvorder. Thüringens Ministerpräsident Christian Lieberknecht will mehr Tempo. Viel mehr Tempo bei der Vorbereitung eines NPD-Verbotsverfahrens. Sie sei davon überzeugt, dass die NPD eine verfassungswidrige Organisation ist, sagte Lieberknecht. In Thüringen gäbe es keine V-Leute des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien mehr. Ist sie sich da sicher? Oder hat das nur irgendjemand mal in einem Nebensatz behauptet? Weil so tendenziell kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Verfassungsgeheimdienste nicht ehrlich sind. Weil das waren sie in der Vergangenheit noch nie. Das erwarte man auch von den anderen Bundesländern und dem Bund. Nach Ermittlungspannen bei der Verfolgung rechter Gewalttäter versprach Lieberknecht eine vollständige Aufklärung. Dann Iran 11. Hab ich bei Fev vom 27. geklaut. Erinnert ihr euch noch, als der Bush rumlief und allen erzählte, der Irak sei mitschuld an 9-11? Ja, damals? Haha, das war leider ein Irrtum. Das konnte ja damals niemand an. Heute sind wir da weiter. Heute wissen wir, dass es in Wahrheit der Iran mitschuld an 9-11 ist. Jedenfalls hat das ein US-Bundesbezirksgericht festgestellt. Sehr lustig in dem Kontext ist ja auch, dass der Ahmadinejad seit Jahren behauptet, die US-Regierung stecke in Wahrheit hinter 9-11. Was dann zu der spannenden Nebenwirkung führte, dass es mal irgendwann eine Meldung gab, dass die Taliban sich gemeldet haben oder irgendwie Al-Qaida sich gemeldet hatte, so von wegen, halt die Schnauze, wir wollen das. Aber ja, ist von Dienstag. Auch am Dienstag gab es dann eine Tschäp-Schwerde. Der Kölner Anwalt Wolfgang Heer hat Beschwerde gegen die Untersuchungshaft seiner Mandantin Beate Tschäpe eingelegt. Nach den uns vorliegenden Akten besteht kein dringender Tatverdacht wegen Gründung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, heißt es in einer Presseerklärung. Akten aus den Mordermittlungen lägen ihm überhaupt nicht vor, kritisierte Heer. Wo irgendwie spannenderweise ja die Presse ständig draus berichtet, was dann ja auch wieder die Frage aufwirft, wer zum Fick eigentlich der Presse Ermittlungsakten vorlegt und vor allen Dingen, warum die Presse aus Ermittlungsakten zitieren kann oder wiedergeben kann, wo das doch eigentlich eine Straftatbestand ist. Na, aber hey, also der Anwalt von der Tschäpe, der sagt, also von Mordermittlungen haben wir hier gar nichts. Und alles, was ich an Unterlagen habe, deutet nicht darauf hin, dass der irgendwie was Ernsthaftes vorgeworfen werden kann. Das ist ja sowieso das Problem, was sie da gerade haben. Sie können der Frau nichts Böses vorwerfen. Sie könnte ja vorwerfen, sie hätte irgendwas vorgehabt oder sie hat mit den zwei Männern da irgendwie was zu tun gehabt. Das alleine ist aber jetzt noch nichts Böses, weil solange sie nicht mit denen in einer terroristischen Vereinigung drin war, wird's dünn. Und deswegen meint der Anwalt jetzt, die Untersuchungshaft macht keinen Sinn mehr. Die Frau müsste da raus. Und ja, also ne, wenn das stimmt, was ich so aus den Medien entnommen habe, dann hat die Staatsanwaltschaft gerade tatsächlich das Problem, dass sie der Frau nichts Ernsthaftes vorwerfen können. Außer sie war dabei, als die Wohnung abgebrannt ist. Vielleicht hat sie die Wohnung auch angezündet, aber mehr wissen wir nicht. So, dann soll es ein Schnellverbotsverfahren geben, weil auch Bayerns Innenvollidiot Herrmann auf ein rasches NPD-Verbot drängt. Das dafür notwendige Material müsse jetzt rasch zusammengetragen werden. Tag, Hund. Ich schmeck nicht. Du brauchst mich gar nicht anwedeln. Ich schmeck trotzdem nicht. Sagte der CSU-Politiker in München. Ziel müsse es sein, dass die zuständigen Bundesorgane im ersten Halbjahr 2012 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbotsverfahren beantragen könnten. In diesem Sinne äußerte sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Oppabla. In Berlin nannte er es zugleich unerträglich, dass die NPD weitgehend vom Steuerzahler finanziert werde. Naja, also das könnte man ja ganz einfach ändern, indem man nämlich die Informanten nicht weiter bezahlt für Pseudo-Informationen. Nicht wahr, Herr Oppermann? War nicht die SPD in einigen Bundesländern an der Regierung? Wie sieht es in den Bundesländern mit irgendwelchen Geheimdiensten aus? Finanzieren die da NPD-Leute? Wenn ja, wäre es auch mal in der Macht der SPD, daran etwas zu ändern. Herr Oppermann, ist mir gestern reingefallen. Dann gibt's die VDS-Meldungen, weil nämlich ja am 27. Dezember eine Frist der EU-Kommission ausgelaufen ist. Und weil eine Frist ausläuft, muss man ja jetzt sofort eine VDS umsetzen. Da gab es erstmal die Meldung von Herrn Zensirke. Das Internet ist nach Ansicht von BKA-Chef Zirke ohne Vorratsdatenspeicherung zu einem verfolgungsfreien Raum geworden. Es gäbe eine reale Sicherheitslücke, die geschlossen werden müsse, sagte der Präsident des Bundeskriminellen Amtes der Blöd-Zeitung. Die Strukturen krimineller Netzwerke könnten ansonsten nicht aufgedeckt werden. Welche? Wo? Namen? Insbesondere, Herr Zensirke, Sie hatten ja schon mal eine Vorratsdatenspeicherung, eine verdachtsunabhängige. Welche kriminellen Netzwerke wurden denn in der Zeit aufgedeckt? Wäre mir jetzt irgendwie gerade keins bekannt. Vielleicht helfen Sie mir gerade mal auf die Sprünge. Und vielleicht waren es ja gigantische kriminelle Netzwerke. Und ich bin einfach nur zu blöd zu realisieren, was da alles an Terroristen entdeckt wurde. Und die Europäische Union drohte mit einer Klage, sollte Deutschland eine bestehende Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht umsetzen. Die Frist hierfür läuft heute, wie am 27. ab. Oder anders ausgedrückt, Zensirke hat mal wieder rumgelabert. Das kennen wir von dem, von daher. Dann ist SLS übrigens dagegen. Kurz vor Ablauf der Frist für die Umsetzung einer EU-Richtlinie lehnte Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger die anlasslose Vorratsdatenspeicherung weiterhin ab. Es sei völlig indiskutabel, monatelang Internetadressen vorzuhalten, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Strafverfolgungsbehörden sollten nur bei konkreten Anhaltspunkten auf Telekommunikationsdaten zugreifen, was sie übrigens die ganze Zeit dürfen, ne? Wer das Märchen von "Wir können aber da nichts aufklären ohne VDS" behauptet, ist in der Beweispflicht. Zum Beispiel, indem man einfach mal die polizeiliche Kriminalstatistik aus den Zeiten nimmt, als es eine Vorratsdatenspeicherung gab und mal erklärt, warum zu der Zeit eigentlich sogar weniger prozentuell Straftaten aufgeklärt wurden, als in der Zeit, während es keine Vorratsdatenspeicherung gab vorher. Na, also, ja. Also SLS sagt so im Wesentlichen nö. Kurz zusammengefasst. Also auch von Dienstag. Dann gab es am Dienstag noch die Meldung, dass SLS übrigens gelassen ist. Es würde nicht in den nächsten Monaten Strafzahlungen drohen, sondern erst dann, wenn man vom Europäischen Gerichtshof wirklich verurteilt werde, sagte sie im Deutschlandfunk. Na, weil das Märchen, was dann da überall aufgetischt wurde, war, ja, aber wenn wir jetzt nicht sofort ein Gesetz in Kraft setzen, dann werden wir Trilliarden an Geld bezahlen müssen. Ja. Dann gab es noch den VDS-Streit. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Bospeng hatte die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung verlangt. Deutschland sei europarechtlich dazu verpflichtet, sagte der CDU-Politiker der Passauer Neuen Presse. Zudem warf er Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger lohend vor, auf Zeit zu spielen. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Innen und Recht der FDP-Fraktion, Wolf, forderte seine Parteikollegin in der Zeit die Welt zu einer Kompromisslösung auf. Oder anders ausgedrückt, nur nochmal fürs Protokoll, die FDP will eine Vorratsdatenspeicherung. Die einzige Person, die zwischen einer verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung und uns steht, ist Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin. Na, wenn es nach irgendwelchen FDP-Pfeifen geht, dann gibt's eine Vorratsdatenspeicherung. SLS ist die einzige Person, die da sagte, das geht so nicht. Punkt. Marketing im Web. Jetzt kommen hier schon irgendwelche total dämlichen Spammer auf mich. Na, also, ja. So, dann gab es Herr VDS, aber ganz innen voll Idiot Herr Mann rechnet im neuen Jahr mit einer Einigung im Streit um die Vorratsansprechung. Die Koalition könne sich nicht leisten, etwas nicht zu machen, was so sicherheitspolitisch notwendig sei. Herr Mann, dieses sicherheitspolitisch notwendig, beweisen Sie jetzt bitte. Und zwar so, dass es auch glaubwürdig ist. Das gelingt Ihnen nicht? Schade. Sagte Hermann im Deutschlandfunk. Der CSU-Politiker betonte, mit der Vorratsdatenspeicherung könnte man beispielsweise auch bei den Ermittlungen zu der rechtsradikalen Mordserie viel besser vorankommen, weil es ganz praktisch wäre. Übrigens, der letzte Mord, ne, 2007, ist weit außerhalb der zulässigen Frist, in der Verbindungsdaten verdachtsunabhängig vorratsgespeichert werden dürften. Und zwar deutlich außerhalb, so weit außerhalb, dass jeder, der behauptet, aber man könne bei den Nazis mit einer Vorratsdatenspeicherung jetzt irgendetwas wuppen, total einen an der Klatsche hat. Na, weil man hätte ja eigentlich, ne, in der Zeit, während es die Vorratsdatenspeicherung übrigens gab, hätte man ja schon irgendwas aufgeklärt haben können. Hat man nun aber nicht. Weil nämlich irgendwie niemand hingeguckt hat. Und wenn jemand hinguckt, dann hilft auch eine Vorratsdatenspeicherung nichts. Na, man muss dann schon noch ermitteln. Wenn man das nicht tut, dann helfen auch sämtliche Daten überhaupt gar nichts. Okay. Na, also es hätte ganz praktisch sein können. Und weil es hätte ganz praktisch sein können, pfeifen wir aufs Grundgesetz, sagt der Hermann. So, dann gab es zum Thema Vertragsverletzung bei Telepolis von Twister auch noch einen Beitrag. Allein für Deutschland werden bereits 20 Verfahren wegen Vertragsverletzungen beim Europäischen Gerichtshof verhandelt. Weitere sind abzusehen. Insgesamt sind über 50 Vertragsverletzungsverfahren anhängig. Ebenso gibt es Bestrebungen, über bestimmte EU-Kommissionsregelungen den Europäischen Gerichtshof entscheiden zu lassen, da angenommen wird, dass die Regelungen nicht mit deutschem Recht vereinbar sind. Jüngstes Beispiel hierfür ist das VW-Gesetz, das eine Sperrminorität des Landes Niedersachsen von 20% der Anteile bei wichtigen Beschlüssen genehmigt. Dies wurde von der EU-Kommission bereits 2007 nicht nur gerügt, weil es nach ihrer Meinung eine Einschränkung des freien Kapitalverkehrs bedeutet, sondern es erging auch ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Die Umsetzung dieses Urteils hielt die Kommission jedoch für mangelhaft und hat eine erneute Klage beschlossen, was jedoch nicht zur hektischen Umsetzung des Urteils in einer für die Kommission akzeptablen Form führt, sondern zu vehementen Protesten. Dies ist ein Beispiel dafür, wie dem großen Bruder EU-Kommission durchaus die Stirn geboten wird, wenn dies opportun erscheint, was wiederum die gesamte Machtlosigkeitsrhetorik, die auf dem Pseudo-Argument aufbaut, man müsse nun einmal eine EU-Richtlinie umsetzen, als vorgeschoben entlarvt. Na, also das Märchen, wir können das aber nicht, wir müssen das umsetzen, weil wenn die EU das fordert, müssen wir, ist Blödfug. Na, alleine bewiesen durch die Tatsache, dass es EU-Regelungen gibt, die Deutschland nicht umsetzt, Punkt. So, dann gab es auch eine Berl-Antwort. Die Bundesregierung hat sich nämlich einem Zeitungsbericht zufolge gegenüber der EU-Kommission für ihr Verhalten bei der umstrittenen verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung gerechtfertigt. In einem vom Bundesjustizministerium verfassten Schreiben hebe Berlin hervor, die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung sei zumindest teilweise umgesetzt worden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deutschland droht eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof. Na, also die Meldung, die da auch von der Presse überall breitgetreten wurde, es droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Tatsache, dass da noch 20 andere Vertragsverletzungsverfahren schon längst im Klagestadium sind, wird gepflegt ignoriert. Die Tatsache, dass es so Geschichten hier wie die langen Kontonummern, die IBAN, dass die jetzt verpflichtend werden, da hat sich ja auch Deutschland gegen gewehrt. Ne? Also von wegen ist total alternativlos, weil die EU fordert's. Komischerweise gilt das immer nur dann, wenn es opportun ist. Ja, ist schon komisch. Weiß auch nicht. So, Neues vom Atom. Da gibt es erstmal die Assuranz. Das niedersächsische Umweltministerium hält grundsätzlich an dem Plan fest, den Atommüll aus dem maroden Lager Asse zu bergen. Sofern es technisch möglich sei, solle der Müll zurückgeholt werden, heißt es aus dem Ministerium. Untersuchungen des Bundesamtes für Strahlenschutz deuteten aber darauf hin, dass sich die Grube bis Ende nächsten Jahres so verändern könnte, dass die Fässer mit Atommüll nicht mehr zu bergen seien. Aha, die Grube verändert sich. Dass vielleicht die Tatsache, dass da Fässer einfach nur reingeschmissen wurden, vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass das mit der Bergung ein bisschen schwieriger sein könnte. Das ist jetzt also eine unbewiesene Behauptung. So, also die Niedersachsen behaupten, ach, das kriegen wir da schon raus. Man will sich also nicht damit befassen, dass es eventuell möglich ist, dass man da wirklich gar nichts mehr rauskriegt. Dann gibt es eine TEPCO-Berichtik vom 26.12. Nach dem Atomunfall im vorigen März in Japan haben die zuständigen Stellen konfus und fehlerhaft reagiert. Dies geht aus einem Untersuchungsbericht der Regierung in Tokio hervor. Demnach waren die Arbeiter des Kraftwerksbetreibers TEPCO nicht ausreichend für Notsituationen ausgebildet. Ach, es hätte eine Ausbildung gegeben? Gab es am Ende gar etwa irgendwie ein Handbuch, nach dem man hätte vorgehen können? Hätten das nicht? Und dann gab es auch noch Kritik an den Reaktionen der Behörden. Die zuständigen Behörden in Japan haben nach dem Tsunami konfus und fehlerhaft reagiert. Geht aus einem Untersuchungsbericht der Regierung in Tokio hervor. Die Arbeiter des Kraftstoffbetreibers, steht da so, TEPCO, seien nicht dafür ausgebildet gewesen, in der Atomanlage Fukushima Notlagen wie den Stromausfall nach dem Tsunami zu bewältigen. Ach, sowohl die Kommunikation der Arbeiter untereinander als auch mit der Regierung funktionierte laut dem Bericht nicht. Auch wird die Informationspolitik der Regierung kritisiert. Sie habe die Kernschmelze vertuschen wollen und dadurch die Evakuierung des betroffenen Gebiets verzögert. Ist mir alles am Montag in die Finger gefallen. Dann gab es am Dienstag TEPGeld. Der japanische Atomkonzern TEPCO hatte die Regierung in Tokio erneut um finanzielle Hilfe gebeten. Das Unternehmen benötigt nach eigenen Angaben noch einmal umgerechnete 7 Milliarden Euro, um Entschädigungen für von der Atomkatastrophe betroffene Familien auszuzahlen. Zur Begründung hieß es, die Regierung habe den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. Und TEPCO macht ja keine Einnahmen mehr, oder zumindest nicht genug Einnahmen, von daher ist das völlig logisch. Na klar sind die pleite. Na, alles andere wäre auch echt überraschend gewesen. Ja, also sie haben da jetzt irgendwie, Tokio hat nach dem Unglück von Fukushima einen Fonds eingerichtet, aus dem bereits 8,4 Milliarden Euro freigegeben worden sind. Dann hat die Provinz Fukushima nach dem schweren Nuklearunfall eine Zukunft ohne Atomreaktoren beschlossen. Die Regierung in Tokio und der Atombetreiber TEPCO sollten alle 10 Reaktoren in der Provinz abschalten, heißt es in einem Wiederaufbauplan der Präfektur. Die Frage, die sich mir an der Stelle aufdrängt, ist, wer kommt überhaupt auf die hirnrissige Idee, da jetzt noch irgendwelche Kraftwerke anmachen zu wollen? Aber ja, ja. Ist von Mittwoch. Dann gab es Export, habe ich bei FIFA gefunden. Wisst ihr noch, als wir die Atomkraftwerke nicht abschalten konnten, weil sonst bei uns Licht aus gewesen wäre? Bei näherer Betrachtung der Zahlen stellte sich dann heraus, dass wir genug Überschuss generieren, dass keineswegs das Licht ausgehen würde. Wir müssten höchstens im Ausland Strom zu kaufen. Stellt sich jetzt raus, nicht einmal das tritt ein. Deutschland exportiert weiterhin Strom. Und noch eine Überraschung gibt es. Und am Strommarkt sind die Preise nicht höher als vor der Katastrophe in Fukushima. Womit dann die ganzen Märchen von der Energieknappheit und das ist doch alternativlos und so weiter, alle sich eben als Märchen entlarven. Ja, plus, wies Fefe dann auch noch darauf hin, ja, da gab es auch noch die Geschichte, dass irgendwie dass da irgendwie ein Kartell nicht nachgewiesen werden konnte, weil rein zufällig, also die Zufälle, dass Kraftwerke immer dann aus sind, wenn man sie gerade gebrauchen könnte. Neues von der Zensur. Da hätten wir erstmal Isran. Ratet mal, wer dem Iran Internet-Schnüffel-Equipment verkauft hat. Wieder mal Fefe. Kommt ihr nie drauf. Israel. Das Leben ist echt absurd manchmal. Israel behauptet, sie hätten von nichts gewusst, weil das über Dänemark exportiert worden sei. Ich weiß ja gar nicht, was ich lustiger finde, dass Israel dem Iran Unterdrückungstechnologie verkauft, dass der Iran seine Unterdrückungstechnologie in Israel kauft oder dass es über ein Drittland geht, weil es ja beiden peinlich ist. Also Schnüffeltechnologie kommt offensichtlich immer irgendwo hin. Dann hat übrigens das Verwaltungsgericht Düsseldorf in einer nun bekannt gegebenen Entscheidung die Sperrverfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf gegen 2 Glücksspielseiten für rechtswidrig erklärt. Weil nämlich nicht alle Internet-Service-Provider, die in NRW tätig sind, dieselbe Sperrverfügung erhalten haben und es dann einfach eine Ungleichbehandlung wäre, ist so das, was mir als Begründung in die Finger gefallen ist. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf widersprach in der Auffassung der Bezirksregierung, dass die Provider als Störer in Anspruch genommen werden könnten, weil sie mit ihren Internetanschlüssen den Abruf der Webseiten ermöglichten. Im Gegensatz zu dem Medienstaatsvertrag, auf den sich die Bezirksregierung bei ihren vorangegangenen Sperrverfügungen gestützt hatte, sei im Glücksspielstaatsvertrag nicht ausdrücklich die Inanspruchnahme von Nichtverantwortlichen vorgesehen gewesen. Stattdessen gelte das im Telemediengesetz festgelegte Haftungsprivileg für Zugangsprovider. Bla bla bla. Also, ja. Langer Text von Heise, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann Indien. Betreiber von sozialen Netzwerken und anderen Internetdiensten geraten in Indien zunehmend unter Druck. Indische Gerichte haben über 20 Unternehmen, darunter Facebook, Google und Microsoft, in den Tagen vor Weihnachten angewiesen, anstößige Inhalte aus ihren Angeboten zu filtern. Indien macht jetzt also auch auf Zensur. Ja, aber hey, die Argumente des Westens von wegen, ja, aber ihr könnt doch nicht, sind ohnehin ein bisschen dünn, weil da kann jeder darauf verweisen, ja, aber ihr macht doch auch. Dann gab es diese White-IT-Geschichte, die hatte ich ja in im 28C3-Podcast schon gebührend gewürdigt. Also ja, die wollen eine waschechte Internetzensorinfrastruktur. Und da wirft das dann so die Frage auf, also sie versprechen, dass sie nur Hash-Werte von bösem kinderpornografischem Material rüberwerfen, aber dass da versehentlich auch mal irgendwie MP3-Dateien drin landen könnten, ist natürlich eine Behauptung, die kann niemand, also wirklich niemand, belegen, weil wir würden sowas doch nie tun. Ist das ein Müllwagen oder ist das ein Glaswagen? Das klingt wie ein Glaswagen. So wie das gescheppert hat da eben. So, am Mittwoch gab es dann die Aufhebung des Zugangserschwerungsgesetzes, nämlich die am 28. im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Und anders ausgedrückt, der Bundeswurf hat sich tatsächlich an das gehalten, was ich ihm empfohlen habe. Erst dieses Gesetz da, das Zensur-Solar-Aufhebungsgesetz unterstützen, dann zurücktreten. Von mir aus kann er also jetzt zurücktreten. Na, also Zensur-Solar ist aufgehoben, übrigens im Bundestag mit einer Stimme Ablehnung, nämlich ein Ingo Wellenreuther mit TH, Klammer auf, CDU, Karlsruhe, Klammer zu, hat sich gegen das Zensur-Solar-Aufhebungsgesetz gewandt. Und ist laut Dokumentationen im Internet auch damals für das Zensur-Solar-Gesetz gewesen, oder anders ausgedrückt, der Mann möchte dafür nochmal persönlich gedankt bekommen, dass er für eine Internetzensur ist, auch wenn alle anderen Leute inzwischen begriffen haben, dass man da nicht mehr dafür sein braucht. Weil das nämlich nicht funktioniert. Aber hey, na, also der Mann möchte nochmal persönlich dafür gedankt bekommen. So, ne? Also ab 29.12. gibt es kein Zensur-Solar-Gesetz mehr, offiziell. Die viel spannendere Frage, wie das denn nun eigentlich aussieht, wie die Regierung der Meinung ist, sie sei immer noch auf dem Boden der rechtsstaatlichen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gewesen, indem sie ein Gesetz, was ein Bundestag beschlossen hat, einfach mal nicht anwendet. So, dann gab es aus Russland übrigens die Gorb-Empfehlung, weil nämlich Gorbatschow dem Putin den Rücktritt nahegelegt hat. Im Rundfunksender Echo Moskau erklärte er, gäbe Putin sein Amt jetzt ab, bliebe er für das Positive in seiner 12-jährigen Zeit an der Macht in Erinnerung. Weiter sagte Gorbatschow, er sei froh, noch erleben zu dürfen, wie die Menschen aufwachten. Das gebe Anlass zur Hoffnung. Bei Massenkundgebungen in Moskau und anderen Städten hatten nämlich gestern wieder mal zehntausende Menschen einen Regierungswechsel in Russland gefordert, gestern wie am Samstag. So, und dann habe ich hier tatsächlich schon alles durch. Jetzt haben wir übrigens blauen Himmel, sonnt gerade. Und ich bin trotzdem immer noch in der Nähe von zu Hause, weil ich nämlich ja festgestellt hatte, wenn ich jetzt heute irgendwie groß unterwegs bin, schaffe ich es nicht rechtzeitig wieder zurück zu den Livestreams vom 28C3, der am heutigen 30. seinen letzten Tag noch hat. Wobei jetzt morgens die Vorträge nicht so gigantisch spannend aussehen. Aber ja. Also ich habe jetzt hier sowieso das Problem, dass ich irgendwie einen dreiteiligen Podcast zusammenkriegen muss innerhalb von einer Woche, wo Weihnachten mit drin ist. Was die Sache nicht so einfach macht, weil zu Weihnachten gibt es faktisch kaum Nachrichten. Also, ja. Das klingt aber schon wieder nach Glas. Ich könnte mal gucken, ob ich hier irgendwo das Ding finde, aber nee, ich sehe da nichts. Ja. So, was wir natürlich auch noch haben, die Musikecke. In der Musikecke versteckt sich jetzt immer noch, weil das Album ist schließlich noch nicht vorbei, Alison Krauss mit dem Album Tidings Traditional Songs. Von dem kriegt ihr dann gleich den vierten Titel auf und vor allen Dingen in die Ohren. What Child Is This? Gefunden habe ich den 4 Minuten 4 langen Track zusammen mit noch ganz viel mehr von der Frau bei Jamendo und als Creative Commons lizenzierten Download habe ich das auch einfach runtergeladen und darf das im Podcast unterbringen. So, genau. Das kriegt ihr dann gleich auf und vor allen Dingen in die Ohren. Ich sag dann mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Das eine Auto da steht überaus spannend. Ach, da gibt's auch einen Behindertenparkplatz. Wir haben jetzt übrigens auch zwei Behindertenparkplätze, weil nämlich die eine lustige Baustelle von dem Stromkraftwerk oder von dem Fernheiz- oder was weiß ich nicht Kraftwerk da, die sind da weg. Die hatten dann zwischendurch für das eine Behindertenparkplatz-Auto einen zweiten Behindertenparkplatz mit entsprechender Fahrbahnmarkierung festgelegt. Und jetzt gibt es also einen zweiten Behindertenparkplatz, wo ein transportables Schildchen dran steht, so von wegen hier nur mit dem Behindertenausweis mit der Nummer so und so benutzen. Es gibt also zwei Parkplätze für das eine Auto. Beziehungsweise, nachdem die Nummer jetzt da nicht mehr gelten sollte, gibt es einen Behindertenparkplatz, der nicht auf einen bestimmten Behinderten zugeschnitten ist, der aber trotzdem aussieht, als wäre er permanent, was irgendwie die Frage aufwirft, was zum Fick wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Wollen sie den permanenten Dings da lassen? Und wenn ja, für wen? Oder meinen sie den jetzt gar nicht mehr so? Oder anders ausgedrückt, ich würde mich da nicht hinstellen. Ich hätte die Befürchtung, dass irgendwann jemand kommen darf und mich da zurecht abschleppen darf. Weil auf einem Behindertenparkplatz darf man als Nichtbehinderter ja nicht stehen. Und offiziell bin ich nicht behindert. Dass ich mit dem einen Auge nicht genug sehe, ja. Aber hey. So, jedenfalls kriegt er also gleich noch auf die Ohren What Child Is This von Alison Krauss. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 46, die Krisentheorie in 2 Minuten 9. So, genau. Und ich sag dann, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Wünsche mir erstmal Feedback, zum Beispiel, indem ihr im compiblog.de kompot 300 Teil 1 einen Kommentar hinterlasst, mich per Mail an compiblog@google.com belästigt, anschreibt oder... Der Hund sieht komisch aus. Hund, du siehst komisch aus. Oder einen Tweet at Kompott adressiert oder mich bei Google Plus erwähnt oder irgendwas fehlt noch. Komme ich gerade nicht drauf. Egal. Oder könnt ihr einen Brieftauben, kommen bei mir nicht an. Wie auch immer. Jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit der Musik. Mir egal, dass ich unter 30 Minuten bleibe. Und der Krisentheorie aus der Anstalt. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch a keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and whom angels sing. Haste to bring him blood, the babe, the Son of Mary.
trotzdem, ich könnte mich so aufregen. Diese scheiß Finanzkrise.
Ja, ich könnte mich auch aufregen, dieses Dekolaub, wie das ausschaut von meinem Büro.
Als ob es nichts anderes mehr gäbe. Schauen Sie mal, Belz, vor ein paar Tagen noch war die zweite Kernschmelze in Fukushima. Und? War irgendwas? Hatten wir Sondersendungen? Hatten wir Brennpunkte? Hä? Gar nichts. Ein kleiner Zweizeiler und der Vermischtes. Das war's. Die Klimaziele werden kilometerweit verfehlt und juckt keine Sau. Dabei, wer hat denn mal gesagt, der Klimaschutz ist die größte Herausforderung für die Menschheit? Und es fällt alles. Also bitte, kehre da auf. Es fällt alles, da schon gar nicht hin. Es fällt alles unter den Tisch. Können Sie mir als Medienmann vielleicht mal erklären, warum?
Ja, medienpsychologisch gesehen ist es gerade eine sehr interessante Zeit. Gell? Weil es gibt keine guten Nachrichten mehr. Im besten Fall machen die sehr schlechten Nachrichten aus den schlechten Nachrichten die etwas besseren Nachrichten. Und je schlechter die sehr schlechten Nachrichten sind, umso weniger schlecht werden die eigentlich auch schlechten Nachrichten. Nicht als schlechte Nachrichten subjektiv relativ, also eher als gute Nachrichten, die schlechten Nachrichten. Also subjektiv, also ja.
Haben Sie von dem Zeug da auch was geraucht?
Gut, ich erkläre es noch mal ganz langsam für Ihre analoge Denkweise. Ich glaube, die Menschen haben von diesem Finanzkrisenquark dermaßen die Schnauze voll, dass sie richtig froh und erleichtert sind, wenn sie sich mal über ganz normale Sauereien auch noch aufregen dürfen.
Ja, dann müssten die 2 Jahre Schwarz-Gelb für die menschliche Psyche ja sehr entlastend gewesen
ja.
sein.
Und gerade die FDP hat mit einigen herausragenden, aggressionsabsorbierenden Dumpfbacken sehr großen Anteil daran, dass die Lebensfreude nicht ganz verloren gegangen ist.
Wer weiß. Wer weiß, vielleicht gibt's die Liberalen bald auf Rezept. Nein, nein,